20. Dezember. Schwindelnde Höhen. Sachter Regen klopfte gegen die Fenster des Zuges. Wie ein grauer Vorhang hingen die Wolken auf der vor ihnen liegenden Strecke, der gefährlichsten jedes Jahres. Juro drehte sich der Magen um, wenn er nur daran dachte. Aus irgendeinem Grund führte die Strecke nach Asien ausgerechnet über diesen Bergpass. Der Ural war nicht zu unterschätzen, nicht einmal auf den gängigen Routen der Menschen, die vor den mystischen Wesen Russlands größtenteils verschont blieben. Eigentlich sollte Juro besonders vor den steinernen Brüdern und ihrem Volk die meiste Sorge haben, doch es war selten, dass diese genug Kraft hatten, sich aus der von ihrer Schwester herbeigewünschten Erstarrung in Stein zu lösen. Viel mehr Sorge machte Juro hingegen die Strecke selbst. Der Pfad, auf dem die magischen Schienen verliefen, war schmal und eng gewunden. Steile Wände führte er auf und ab und Kurven. Allein bei dem Gedanken an die Kurven drehte es ihm den Magen um. Ein Ruck ging durch den Zug. Alles fühlte sich etwas schmaler an. Und der Wichtel wusste, nun waren sie auf dem Gebirgspass. Er legte sich in sein Bett und schloss die Augen. Vielleicht verschlafe ich das alles ja, dachte er mit einem Funken Hoffnung. Das stetige, leichte Rumpeln der Räder auf den Schienen wog ihn langsam in den Schlaf. Er driftete ab in wirre Träume von Riesen, die Steine nach ihm warfen, einem wild fließenden Fluss, der ihn davonriss, und einer goldenen Frau, die zugleich alt und zeitlos aussah. Während er mit den eisigen Strömen rang, zog sie seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Wenn es bricht, nutzt nicht der Brüder gut, sondern sucht den Halt der Natur, hörte er ihre Stimme im Kopf. Dann fuhr er aus dem Schlaf auf. Müde rieb Juro sich die Augen. Der Zug schaukelte etwas und schob sich gerade um eine schmale Kurve, dass der Wichtel die hinteren Waggons durch das Fenster an sich vorbeiziehen sah. Er vermied den Blick aus dem Fenster. Ihm war schon übel genug, auch ohne den Anblick der schwindelnden Höhen. Ein paar Minuten saß er einfach nur da und starrte ins Leere. »Juro, warum bist du denn noch wach?« hörte er eine Stimme flüstern. Ein paar grüne Augen blickten ihn von der Tür aus besorgt an. Es war seine Schwester Yasin, die wohl ihre Schicht gerade beendet hatte. »Das Übliche, bei hoch und kurvig«, murrte er leise. Sie kam zu ihm, setzte sich an die Bettkante und zog ein kleines Döschen mit Tabletten hervor. Ein sanftes Lächeln lag auf ihren Lippen. »Ich wollte sie eigentlich für den Weg talwärts aufbewahren, aber wenn es heißt, dass mein kleiner Bruder damit besser schlafen kann«, murmelte sie. Juro murrte etwas. Er war der Ältere von ihnen beiden. Es war nicht seine Schuld, dass sie einen halben Kopf größer als er war. Dennoch nahm er eine der Tabletten, nickte dankbar und schob sie in den Mund. »Außerdem habe ich was Seltsames geträumt«, erzählte er weiter, »von einer Frau aus Gold, die meinte, wenn es bricht, such den Halt der Natur. Kennst du das, wenn Träume sich so seltsam schwer anfühlen?« So war es wieder, wie mit dem Traum vom Verschwinden von Bruno. Seine Schwester runzelte die Stirn, bevor sie aufstand. »Komm mit nach vorn zur Lok«, sagte sie nur. »Vielleicht kannst du uns helfen. Damals war der Hund auch genau da, wo du es geträumt hattest.« Erst jetzt fiel Juro auf, dass sie seit ein paar Minuten nicht mehr fuhren. Ohne dass er fragen konnte, was los war, zog Yasin ihn durch den Zug bis zur Lok und deutete nach vorn. Gelb leuchtende Scheinwerfer erhellten den schmalen Pfad vor ihnen und Schneeflocken tanzten im Licht. Doch Juro konnte seinen Augen kaum trauen. Was er da vor sich sah, konnte einfach nicht sein. Er fuhr schon seit Jahren mit, aber noch nie war das passiert. Einige Meter vor dem Zug endeten plötzlich die schimmernden Schienen. Sie hörten einfach auf. Noch ein Stück weiter voraus auf der Strecke, die sie sonst immer fuhren, erkannte er noch etwas. Ihr Felsvorsprung fehlte. Ein Steinschlag musste die Kante zerstört haben und nun war dort stattdessen eine schräge Spalte, hinab in die Schlucht, die sie sich hinaufschlängelten. Zwei Heizer und der momentane Lokführer saßen ebenso, ungläubig wie ratlos, im Führerstand der Lok und blickten die Geschwister an. Yasin erklärte schnell ihre Vermutung zu seinen teilweise prophetischen Träumen, und der Lokführer zuckte mit den Schultern. »Einen Versuch ist es wert. Warum nicht? Etwas mystische Unterstützung wäre uns hier zumindest bitter nötig«, brummte er. »Also ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen, die Schräge entlang zu fahren und hoffen, dass die Schienen da nur unsichtbar sind, oder wir probieren irgendwie die Schlucht zu überqueren und hoffen, dass auf der anderen Seite unsere Schienen sind. Auch wenn ich keine Idee habe, wie...« Juro überlegte und musterte die Umgebung. »Nicht den Brüdern vertrauen, sondern Halt in der Natur, hat sie gesagt«, murmelte er, als ihm plötzlich ein einziger Baum ins Auge fiel. »Sie müssten so spät in der Nacht eigentlich schon ein gutes Stück über der Baumgrenze sein. Und noch dazu wuchs dieser Baum auch noch quer über die Schlucht.« Er deutete auf ihn. »Ich glaube, das ist unser Weg.« Die anderen blickten ihn in einer Mischung aus Ungläubigkeit und sogar einem Körnchen Wut an. »Du willst mich auf den Arm nehmen«, knurrte der Lokführer. »Das Bäumchen da hält ja nicht mal eine Achse. So dünn ist es. Wahrscheinlich kann das nicht mal einen von uns halten, mit seinen mickrigen Wurzeln hier im Stein.« Die anderen stimmten zu und die Stimmung heizte sich auf. Die Heizer schimpften, dass sie ja keine Zeit für Späße hätten oder Juro wirklich selten dämlich sein müsste, wenn er das wirklich ernst meinte. »Typisch Geschenkepacker! Kaum sind sie ein paar Mal mitgefahren, denken sie, sie wüssten alles«, fluchte einer. »Kriegt euch mal wieder ein! Was soll denn dieser Ton?« ging Yasin harsch dazwischen. »Ich vertraue meinem Bruder. Und wisst ihr was? Ich gehe einfach nachschauen. Wenn auf der anderen Seite Schienen sind, ist das der richtige Weg. Eine andere Wahl haben wir eh nicht. Oder sollen wir bis Ostern hier rumstehen?« Es herrschte einen Moment verblüffendes Schweigen, bevor der Lokführer leicht nickte und ihr auf die Schulter klopfte. »Ich komme mit dir«, sagte Juro, »und sichere dich.« Ihm gefiel die Idee überhaupt nicht. Doch seine Schwester hatte recht. Irgendwas mussten sie tun.